Was? Applaus.
Applaus so.
Sehr schön.
Ja, du, dann fangen wir gleich an.
Wollen wir?
Oder? Wir sind jetzt irgendwie, haben uns nicht gut abgestimmt, aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin, oder?
Naja, Whisky ist im Glas, das ist in Ordnung.
Whisky ist im Glas.
Und du hast sogar Wasser hingestellt.
Ich bin ein guter Gastgeber.
Das ist wunderbar von dir, vielen Dank.
Dann los.
Wollen wir?
Wollen wir. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Batch 2.
Batch 2, Baby.
Woohoo!
Ja.
Coole Sache.
Ich finde das auch ziemlich cool, dass wir es geschafft haben, unser erstes Batch komplett auszuverkaufen und die Leute dazu begeistern, sogar ein Batch 2 sich anzuhören.
Ja. Also besser geht's doch gar nicht. Und ich freue mich auch, dass wir Zeit gefunden haben, uns für Batch 2 auch wieder zu treffen.
Das ist das Wichtigste.
Das stimmt.
Aber ich möchte gar nicht, dass wir so lange drauf rumreiten, dass wir wieder keine Zeit haben und wie viel wir zu tun haben und die
ja, das stimmt,
böse irgendwie. Familie, die einem auf den Kranz geht und so. Nein, das ist Quatsch.
Nein, sie ist positiv. Das hätte ich niemals gesagt. Ich habe nur gesagt, ich freue mich, dass wir Zeit gefunden haben.
Nein, ist
positiv
super.
Denken.
Nein. Das ist ja auch total, ist ja auch total was Positives.
Ja.
Genauso wie wir auch in der letzten Folge, das habt ihr ja gehört, unsere Zusammenfassung gemacht haben. Das ging uns wirklich ein bisschen ans Herz. Das war schön und so wollen wir natürlich in diesem Jahr weitermachen.
Genau. Auf zu neuen Schandtaten. Aktuell, zumindest in der Folge, wird sich, denke ich, noch nicht so viel ändern. Aber wie wir es schon haben anklingen lassen, haben wir relativ viele Ideen und wir würden aber sagen, lasst euch einfach überraschen von dem, was jetzt als nächstes kommen wird. Was aber feststeht, ist, dass wir dieses ganze, wir probieren ein Whisky-Thema weiterhin machen werden, mal am Anfang, mal am Ende, mal zwischendrin. Weil ich denke, wir haben beide Spaß dran gefunden. Olli war ja immer so ein bisschen kritisch eingestellt. Aber allein an eurem Feedback von aus den letzten paar Monaten, aus dem letzten Jahr, haben wir so festgestellt, ja, natürlich gehört es zu einem Whisky-Podcast auch dazu, ab und zu mal was zu verkosten.
Das behauptet der Tim ja immer. Ich kann das ja nicht nachprüfen, weil ich ja nicht bei Facebook und Insta und sonst wo mich irgendwie rumtobe, austobe.
Tja.
Aber er behauptet das, dass ihr immer alle schreibt, Verkostung gehört dazu, verkostet doch mal bitte was. Deswegen, ich glaube ihm, ich vertraue ihm ja, sonst würde ich ja nicht mit ihm an meinem Tisch sitzen.
Mhm.
Und entsprechend trage ich das natürlich auch mit. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch was Schlimmeres, als gemütlich an einem Küchentisch zu sitzen und einen Whisky zu trinken.
Das stimmt.
Von daher nehme ich diese schwere Bürde auch gerne auf mich.
Ich würde heute ganz gerne mit der Verkostung anfangen. Jetzt habe ich die eiskalt erwischt.
Ja, das ist wirklich kalt erwischt. Das ist auf jeden Fall nicht das ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Idee.
Ich denke das mal, ja, das ist was anderes.
Und gieß mir jetzt nur, damit, dass ihr euch nicht wundert, ich gieße mir ein bisschen Wasser ein, weil das haben wir noch nicht gemacht, dass wir uns ein bisschen Wasser ins Glas gelassen haben.
Ja. Weil das sind ganz, ganz, ganz neue Sounddesigns, die du hier auffährst.
In Wahrheit cool. Habe ich nur auf den Knopf gedrückt. Wir haben gar kein Wasser.
Ja.
Nein, alles gut. So, aber einen kleinen Schluck Wasser zum Verkosten brauchen wir schon.
Definitiv. Du hast auch schon das Glas zum Verdünnen hingestellt, denn auch heute, ich lese mal kurz nur die Alkoholzahl, die Volumenprozente vor. Und zwar steht hier 64,1 Volumenprozente auf dem kleinen Samplefläschchen.
Sag mal 64,1?
64,1.
Also kurz vor Körperverletzung.
Mhm. Kommt drauf an. Ja, aber es ist schon mit Schmackes, würde ich sagen, ja. Was haben wir heute im Glas? Ja, keine Ahnung. Wir wissen es selber nicht.
Das liegt nicht daran, dass wir uns irgendwie schlecht vorbereitet haben oder dass das Etikett von der Flasche abgefallen ist, sondern das hat einen anderen Hintergrund.
Genau. Viele von euch kennen sicher den Online-Shop wick.de Und die lieben Leute füllen ab und zu, was heißt ab und zu, inzwischen relativ häufig, muss ich sagen, selbst Whiskys ab, haben da verschiedene Serien. Und eine davon hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen über die letzten, ich würde sagen, 2, 2,5 Jahre. Und zwar die Nymphs of Whiskey Collection.
Das ist so als, sind immer so als kunstgetarnte, ja, leicht bekleidete oder nackte Weiber drauf auf den Flaschen.
Ja, hier in dem Fall ist es eine Nymphe, die komplett oben ohne ist, sehe ich gerade. Halleluja, was da los ist.
Du, das ist mir sofort aufgefallen. Das ist mir sofort aufgefallen, als du die Flasche hier auf den Tisch gestellt hast. Das,
ja. sieht man mal wieder, wer wie konditioniert ist hier. ich habe erstmal gelesen, was da überhaupt drin ist. Und zwar ist es ein Secret Space Cider. Die haben ja so, ja, in den letzten, im letzten Jahr definitiv, im Jahr 2018 definitiv auch so ganz schön viele Hypes auch generiert. Mhm. Vor allen Dingen von einem unabhängigen Abfüller. Und zwar war das The Maltman.
Meadowside Blending.
Meadowside Blending, die haben einige Secret Space Hides rausgebracht, wo man dann gemunkelt hat, das könnte doch ein McKellen sein.
Kann nur ein McKellen sein.
Muss. Ja.
Die Dinger, so waren funktioniert auch, das. Die Dinger waren auch eigentlich immer ziemlich dunkel, bis schwarz wie Teer.
Ja.
So, also von dunkel bis wirklich schwarz. Mhm. Und das hat natürlich auch dann immer für feuchte Höschen bei dem einen oder anderen Genießer gesorgt.
Genau. Selbst wenn da irgendwas komplett anderes drin war. Man weiß es natürlich nicht. Das sind sogenannte Mystery Malts. Die Brennerei wird nicht genannt. Was hat das für einen Vorteil? Naja, ganz einfach. Die Namensrechte müssen nicht gekauft bzw. bezahlt werden. Und somit kann man den Whisky um einiges günstiger anbieten, als das sonst mit der Namensnennung der Fall wäre.
Genau, ich habe im Übrigen ganz kurz eingeworfen, ich habe auch mal gehört, dass es oft so ist, dass die Brennereien schon Fässer eigentlich nur vorgesehen für die Blended-Industrie verkaufen, ja, diese Fässer billiger verkaufen, weil auf den Fässern auch nichts draufsteht.
Ja.
Da steht dann manchmal so ein Alias-Name der Brennerei, den man zwar nicht nennen darf, aber dass der zumindest der Blender nachher weiß, was er denn da verblendet.
Ja.
Dann gibt es dann eben, wie gesagt, Burnside beispielsweise bei Belvini oder Belvini. Und da gibt es halt so hier Westport für Glenmorangie oder sowas.
Ja.
Oder aber es steht nur einfach drauf Blended oder sowas oder Blended Malt oder irgend sowas. Und diese Fässer, die landen dann wiederum über Umwege gar nicht im Blended Whisky, sondern wiederum auf dem Markt. Und dann kann man die halt auch nicht mehr anders abfüllen. Da steht vielleicht nur Single Malt dann drauf, aber eben halt nicht welche Brennerei. Und daher kommen diese Secret Space Cider oder Secret Highlander oder auch Isla Whiskys, weil halt eben komplette Fasslager mit ungelabeltem Whisky in Schottland rumstehen.
Ja, da zählt halt das Geschmacksprofil,
genau,
durch die Brennerei.
Und sie dürfen ja nicht viel Geld kosten, weil mit Blends kann man halt in der Regel nicht ganz so viel Geld verdienen wie mit Single Malt und deswegen werden diese Fässer halt billiger verkauft ohne Namen. Und bei Blend spielt er ja keine Rolle am Ende des Tages. Deswegen. Mhm. Ja, cool. Sorry, ich wollte nicht komplett hier unterbrechen in deinem
gar nicht. Alles gut. Ist das
Storyboard,
schön.
Aber das ist mir gerade so in den Kopf gekommen, als du das da erzählt hast.
Auf jeden Fall ist die Abfüllung, die hier von Wick abgefüllt wurde, 14 Jahre alt, kommt aus dem Jahr 2015, wurde 2019 bereits abgefüllt und stammt aus dem Sherry Butt 8701. Also wir haben es hier also mit Sherry zu tun. Und das sagt eigentlich, wenn wir uns so die Gläser angucken, definitiv auch die Farbe. Das ist so ein wirklich dunkler, bräunlicher Ton. Ein ganz, ganz kleiner Hauch von Rotstich, aber kaum. Fast überhaupt nicht, oder? Also eher so ein bräunlicher, was ist das für ein Farbton?
Irgendwas zwischen Messing und Kupfer, hätte ich fast gesagt. Dunkles Messing. Für Kupfer ist es nicht ganz, nicht rot genug, ne?
Ja.
Es ist so ein dunkler, vielleicht dunkler Bernstein, ich weiß es nicht. Ich habe keinen echten Bernstein mehr in der Hand gehabt.
Bernstein ist es nicht.
Den ist eigentlich ein bisschen heller, das stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall sehr dunkel. Weil du gerade das Gläser sagtest, da muss ich ganz kurz nochmal einhaken.
Ah.
Wir probieren nämlich gerade mal was Neues oder was ganz Altes, je nachdem, wie man es nimmt. Und zwar ist traurigerweise meine Schwiegeruroma im vergangenen Jahr verstorben. Und wir haben am vergangenen Wochenende noch so ein paar Sachen aus dem Haus mitgenommen, was da jetzt so nach und nach leergeräumt wird. Und da hat meine Frau unter anderem eine Kiste voll mit Gläsern oder Glaswaren, Porzellan nochmal gerettet.
Ja, cool.
Und sie hat diese Gläser gesehen, an mich gedacht und an meine Leidenschaft und die 10 Stück, die es davon gab, eingepackt. Und zwar sind das, schwer zu beschreiben. Erstmal sind es keine Stielgläser, sondern Tumbler oder Gläser ohne Fuß.
Ja.
Die aber die Form eines kleinen Weinglases haben, also wo der Stiel fehlt.
Ja.
Also ein Weißweinglas müsste eigentlich doppelt so groß sein wie das hier. Würde ich sagen, vom Volumen her bestimmt. Und es ist halt, wie gesagt, wie ein kleines Weinglas, was aber nach oben hin relativ gut zuläuft, aber doch recht bauchig ist. Und es ist halt wie ein Glencairn ohne dicken Glasboden. Es hat halt einen ganz dünnen Glasboden nur, aber es steht halt ohne Stiel. Ich merke schon, es ist relativ schwer, sowas zu beschreiben. Deswegen haben wir auch noch keine Folge über Gläser gemacht im Übrigen, weil ich das sehr schwierig finde, das verbal darzustellen, was man so sieht. Es gibt aber eine gute Analogie, die hast du vorhin gebracht.
Genau, es gibt von Artbeck gibt's zwei verschiedene Tumbler. Der eine ist riesengroß, der passt in zwei Hände rein und der eine ist so klein, dass quasi der passt so in die halbe Hand. Und der kleine davon, der sieht ähnlich aus. Der ist ein wenig runder als das, was wir hier in der Hand haben. Das Glas hier ist meiner Meinung nach etwas auch schöner geformt. Und dieser kleine Artbeck-Tumbler, der sieht so ähnlich aus. Hat allerdings grünes Glas. Wir haben hier ganz normales, durchsichtiges Glas mit einem jeweils leicht anderen Stich, was cool ist. Ganz interessant.
Genau, es sind 10 Gläser und die haben alle eine etwas, also manche sind rosa, grün, blau, alles Mögliche. Jedes Glas hat eine andere Farbe von diesen 10 Stück. Und ich habe jetzt natürlich die 2 rausgesucht, die am wenigsten Farbe haben, um uns auch ein bisschen Möglichkeit zu geben, die Farbe zu schauen. Also ich würde mal sagen, wir widmen diesem Dram meiner Schwiegeruroma Edith und riech mal ein bisschen dran.
Ich riech mal eine Runde.
Ja, mach das mal. Tim hatte vorhin gesagt, dass er ziemlich dunkel im Glas liegt. Das tut er. Er zieht auch Lags, trotz dieser 54, irgendwas schießt mich tot, Prozent. Er wirkt nicht so sehr hektisch im Glas. Von der Optik her. Ne? Also, wenn ich jetzt mir nur anschaue, wie der an der Glaswand runterläuft, dann würde ich jetzt den vielleicht ein bisschen niedriger einschätzen, aber das ist ja sowieso immer schwer. Da bleiben teilweise so richtig so Tropfen hängen im Glas. So dicke Perlen, die gar nicht runter wollen. Das ist schon interessant zu sehen.
Also die Nase, man merkt den Alkohol definitiv, wenn man die Nase ein bisschen näher ans Glas hält, kommt da ordentlich was raus. Ein leichter Stich ist es schon, aber bei den Volumenprozenten absolut nicht verwunderlich. Und man muss jetzt auch nicht seine Nase in 65-prozentigen Whisky extrem nah reinhalten. Das Schöne ist nämlich, auch wenn man den Abstand ein bisschen vergrößert, dann wird dann auch ein bisschen filigraner. Und dadurch kann man schon so kurz über dem Glas einfach verriechen, was ganz angenehm ist. Und dann merkt man den Alkohol auch gar nicht mehr so. Wenn man die Nase voll reinhält, kein Wunder, ist immer so. Was ich als erstes merke, ist wirklich volles Ballett Sherry. Ganz, ganz dunkle Töne, der ist ganz schön fett, der ist süß, der hat so ein bisschen was frisch eingekochte Marmelade irgendwie. Aber er ist voll auf der dunklen Seite. Bisschen Schoki kommt durch. Nussig eher weniger. So ein bisschen in Richtung, ja, auch so süß-nussig, Nutella oder sowas. Vielleicht am ehesten. Die Frucht wird ein bisschen, ja, die ist da. Aber irgendwie auch, ich weiß nicht, also ich bin gerade ein bisschen verwirrt.
Also ich teile das so, was deine Einschätzung. Ich hab meine Nase reingehalten oder dran gehalten und hab gedacht, Glenn Rothes.
Ja?
Warum auch immer. Ich bin jetzt nicht der mega Glenn Rothes Experte. Ich habe schon ein paar im Glas gehabt und da waren auch, glaube ich, so ein paar, die diese Intensität hatten. Mhm. Und auch dieses,
wäre auch
diese super. diese Toffee-Note und so, ne? Das, dieses süß quietschig, aber mit leichten herben Anklängen, aber halt so irgendwie dieses Nougat-Toffee-mäßige so.
Ja, genau. So, also ich kann mich zwischen, ich weiß nicht, ob Toffee ist, ist es vielleicht Fatsch oder sowas. Ich weiß es nicht. Irgendwas auf jeden Fall quietsch-süßes, was ein bisschen die Zähne zusammenkleben lässt. In der Nase auf jeden Fall. Aber auch...
Wir müssten, ich habe den jetzt gerade nicht griffbereit, ne? Sonst müssten wir eigentlich den nochmal vergleichen mit dem 10-jährigen Ben Nevis, dem Fassstarken. Weil der, finde ich, der hat zwar noch ein Weinfass,
ja,
aber der hat auch eine ähnliche Richtung, finde ich.
Der hat eine ähnliche Richtung, da hast du recht. Aber da gefällt mir der hier gerade besser.
Ja, weil der Ben Nevis, der geht auch in dieses Säuerliche, ne? Das ist so...
Der geht auch ins Säuerliche.
Ja, aber noch irgendwie, also gefühlt anders.
Ja, der ist ein bisschen anders, aber ähnlich. Da hast du absolut recht. Also wer den 10-jährigen Fassstarken Ben Nevis Batch 1 heißt der, glaube ich.
Der hat ja auch irgendwie über 60% auf jeden Fall.
Gut findet, der wird das Teil hier lieben. Leider habe ich eine ganz, ganz schlechte Nachricht jetzt schon, denn der Whisky kam am heutigen Tag raus. Und ist irgendwie schon seit gestern weg.
Ja, da würde ich mal sagen, dunkler Whisky, unabhängiger Abfüller, begrenzte Flaschenanzahl von vielleicht, was weiß ich, 300, 400 Stück.
Genau dazwischen?
Ja, siehst du, guck mal an. Hast du vorhin sogar gesagt, ne? Wie viel das war?
Du kannst hell sehen.
Ich habe wahrscheinlich vorhin noch nicht zugehört, deswegen weiß ich es jetzt nicht.
Ich habe noch nicht gesagt, also, nee.
Du hast es gar nicht gesagt, okay.
Ja, 318.
318, okay, ja.
Ja. Ja, das Ding ist,
Ich mache mir parallel mal ein bisschen Wasser rein, während du hier noch erzählst.
Probierst du gar nicht pur?
Nein, probier ich nicht pur.
Nee, ich werde mal kurz meine Zunge reinhalten, mal kurz pur probieren und dann aber auch definitiv verdünnen. Also die Nase, der Ben Nevis damals hat mir nicht so gut gefallen. Die Nase hier ist, finde ich, schon sehr viel angenehmer. Und ich denke, damit kann ich auf jeden Fall besser arbeiten. Also
Der Ben Nevis war einfach zu brutal, so
ja, in allem,
ne? Ja. Ja, fand ich auch.
Ja, also, die passt auf jeden Fall. Also, sowas, so ein bisschen was Säuerliches ist drin, diese Beeren irgendwie, so eine,
es kommt ein bisschen, ich habe jetzt einen, auf 1,5 cl, einen fast vollen, Teelöffel Wasser drauf gemacht. Mhm. So relativ viel. Und ich würde sagen, das hat, den insofern beeinflusst, dass jetzt ein Stück weit mehr die Fruchtkomponente auf sich zeigt. Und zwar in der Form von ja, so Rosinen oder sowas. Mhm. Es ist dunkle Frucht, das ist auch nicht stark, aber es kommt halt mehr hervor. Es verbleibt noch immer auf der Nougat Toffee Fatsch süßen, mit ein bisschen Holzanklang Seite, aber es kriegt einen leichten Fruchteinschlag noch in dunkle, irgendwie dunkle Früchte. Ich sag's jetzt mal so relativ konfus, dunkle Früchte.
Das ist ja in Ordnung.
Trockenobst, so irgendwie sowas in die Richtung, weil ich krieg's auch nicht weiter.
Ja, so ein bisschen Rosinen, finde ich. Also Trockenobst, ich würde sogar Rosinen sagen. Und sogar relativ deutlich. Ich habe gerade schon mal probiert, auf der Zunge. Der hat ordentlich Holz.
Wir haben uns noch gar nicht angestoßen. Der hat schon probiert und wir haben noch gar nicht angestoßen. Ich weiß gar nicht, ob man mit diesen Tamlern so anstoßen kann. Wir probieren das mal.
Achtung. Naja. Geht so. Olli probiert mal. Ich hatte ja gerade schon kurz, trotz des hohen Alkoholgehalts, es geht, also man merkt schon, der hat ordentlich Power. Da kommt ordentlich was durch. Und vor allen Dingen am Anfang einiges an Holzfracht, die er mitbringt, obwohl er 14 Jahre gerade mal alt ist. Das heißt, das Fass scheint sehr, sehr aktiv gewesen zu sein.
Oh ja.
Und da ist ordentlich was da. Die Süße ist enorm, die ich auf der Zunge habe, aber gleichzeitig wandelt die sich nach der Hälfte so ein bisschen, vor allen Dingen an den Seiten und an den Wangen dann, an den Innenwangen, wird der furztrocken. Da werkeln die Tannine ohne Ende. Man merkt so richtig, okay, da, das Fass hatte richtig noch Kraft. Ne? Das war nichts Ausgelutschtes. Da geht was.
Also ich habe jetzt, ich muss mich an das Glas auch erstmal gewöhnen. Ich trinke das erste Mal jetzt daraus. Ich habe jetzt trotz des Teelöffels, den ich mir ins Glas gemacht hat, auf die 1,5 Cl. Weniger drin nach meinem ersten Schluck als der Tim. Deutlich weniger. Also ich habe einen relativ kräftigen Schluck jetzt genommen. Und also der puncht aber immer noch ganz gut, selbst mit Wasser, finde ich.
Das ist ja oft so, dass...
Also er hat wirklich eine enorme Kraft. Aber und das, die Beschreibung, die du jetzt für den puren Malt gegeben hast, die habe ich jetzt aber 1:1 auch noch mit einem Teelöffel auf 1,5 Cl. Ne?
Verträgt also Wasser?
Ja, verträgt Wasser.
Also ich habe jetzt...
Ich weiß jetzt nicht, wie er vorher war. Fruchtnoten hatte ich eh nicht. Er ist relativ herb, relativ zart-bitter-schokoladig, auf der dunklen Seite, finde ich. Aber das Pritzeln, was du beschrieben hast, das habe ich aber auch komplett. Ja, also ich glaube, dem hätte auch jedes weitere Jahr nicht gut getan im Fass.
Der musste raus. Ja. Ich habe jetzt relativ viel Wasser drin. Und der verträgt einfach Wasser. Also der fällt auch nicht zusammen oder so.
Nee.
Der kann durchaus Wasser vertragen, was schön ist. Das heißt, ihr kriegt mal wieder ein bisschen mehr Whisky für euer Geld.
Wenn ihr schon habt.
Das stimmt. Und es zieht sich weiter durch. Ja, typische Sherry-Vertreter. Jetzt nach Ende oder zum Ende hin auf jeden Fall wird er ein bisschen würziger. Leichte, wieder ich habe verbrannten Toast. So ein bisschen, also so, weiß nicht, im Toaster irgendwie 2-3 Minuten zu lang drin gelassen. So diese Röstaromen kommen so ein bisschen durch. Getrocknete Früchte, bisschen Schoki. Lecker, aber inzwischen, ja, weiß nicht.
Also mir ist das ehrlicherweise too much.
Ja, es ist so.
Ja. Also mir ist das
Fass hat so viel.
Mir ist da, auch wenn er besser ist, immer noch zu viel Ben Nevis-artiges. Also wie wir das bei diesem Zehner hatten. Ich habe davon vom Tim netterweise ein 10-Cl-Sample bekommen. Das krebst immer noch bei 6 oder 7 Cl rum, weil das habe ich einmal an einem Abend mal oder an zwei Abenden sogar probiert. Und ich mag da wieder gar nicht mehr ran. Und ich glaube, wenn ich davon jetzt eine große Flasche hätte, die würde auch, ich weiß nicht, ob sowas Staub ansetzt, ne? Aber ist jetzt nicht so mein Beuteschema, muss ich ehrlicherweise sagen.
Aber ich muss sagen, also der ist jetzt hier ein bisschen im Glas, ich habe ein bisschen Wasser dran, so nach der Zeit, der fängt schon an, mir zu gefallen.
Ja, du, also das ist ja, jetzt,
zumindest
das,
in der Nase,
das ist ja, definitiv. Das ist ja, du, pass auf, wir jammern hier ja auf absolut höchstem Niveau.
Definitiv.
Ne? Das ist mit Sicherheit ein sehr gutes Fass mit einem tollen Produkt, mit einem tollen Distillerieprodukt drin, was halt auch auf den Punkt gereift ist, wo auch man sagt, jetzt muss er auch auf die Flasche. Da hast du hohen Alkohol, du hast Sherry, du hast Trockenfrüchte, du hast Eiche, du hast Schokolade, du hast Fatsch, Süßkram, Süßigkeiten drin, ist alles. Also es hat viel. Es ist nur für mich momentan gerade nicht so das Richtige.
Ja, ist natürlich.
Ich bin da eher, glaube ich, gerade auf einer anderen Welle unterwegs, so von meinem, für das, was mich so begeistert momentan. Ja. Aber
von dem, was du gerade noch im Glas hast, kann ich dir sogar sagen, kannst du locker noch einen Teelöffel Wasser ranmachen. Also das würde sicher funktionieren. Also mit der Zeit. Er verträgt also auch ein bisschen Zeit definitiv im Glas. Ich lasse das Glas jetzt einfach mal nochmal stehen.
Ja, wir lassen es mal stehen.
Ich lasse mal ein atmen. Viertelstunde, halbe Stunde nochmal rein. Er braucht sicher auch ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, durch dieses, das ist halt dieses Ding, ne, alle klatschen gerade oder viele klatschen gerade die Fässer zu mit Sherry, lassen da irgendwie erstmal die Fässer vorbelegen. Ich meine, alte Sherry-Fässer gibt's eh nicht mehr. Die Fässer sind quietschsüß, da sind irgendwie noch 7 Liter Sherry drin, 20 Liter, keine Ahnung wie viel, da im Holz schlummert, dann zum Transport sind die Fässer eh klatschnass, einfach damit das ganze Teil nicht irgendwie schimmelt oder so, egal von wo sie kommen. Und ja, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich drin gelassen oder so, weil die Farbe, wenn ich mir das angucke, ist ja extrem dunkel und es gibt wie viele Abfüllungen gerade in dieser Richtung? Also Kommt ja gefühlt wöchentlich was Neues raus, ja, was so dunkel ist.
Ich bin mir da nicht so sicher. Also wenn du jetzt aber einen relativ klaren Whisky mit einfach nur einem PX oder mit einem Oloroso vermischt, finde ich, dunkelt der gar nicht so stark nach. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es halt eben frische Fässer sind, ne, wo noch Vorbelegung drin ist. Dann erstmal junge Fässer von dem Alter der Fässer her, dass die Eiche da noch Kraft hat. Ne? Also erst oder zweifach belegt und dann, wenn es zweifach belegt, vielleicht nur 10 Jahre oder so, weißt du? Mhm. Und dadurch noch viel Farbe abgebend. Und drittens, dass die Fässer heute vielleicht auch einfach mehr gekohlt werden. Ne? Dass beim Charren, ne? Dann ja. Eben nicht Char Level 1 oder 2 genommen wird, sondern eben 3 bis 5 oder 7 oder was es da gibt.
Ja.
Ne? Und dass dadurch natürlich, das siehst du ja bei den Bourbons, es ist jetzt in dem Fall vielleicht nicht so, weil es ein Sherry-Fass ist, ein Sherry-Butt ist, aber dass über ein hohes Char-Level werden die Bourbons ja auch brutal dunkel. Und dass du solche Fässer dann nochmal eben nutzt, nachdem da ein paar Jahre Bourbon drin war, denen die Schotten gibst und dann gib ihm. Ne? Dann kriegst du natürlich auch dunkles Zeug raus. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es jetzt aber auch nicht. Aber du hast völlig recht, der Trend, sobald ein Whisky irgendwie die Farbe von Teer angenommen hat und so in die Flasche kommt, dann drehen unsere Freunde und Bekannten und Forums-Leute und Whisky-Genießer auf der hier in diesem Land, die drehen total durch und müssen dann so ein Ding haben, ne, und sind da begeistert. Und da gibt es viele Beispiele von Flaschen, die entweder regelmäßig laufen, wie zum Beispiel diese Edredur 10 Jahre Signatory Vintage-Dinger, mal dunkler, mal heller, aber die gehen ja auch eigentlich immer.
Ja.
Ne, und eben halt auch aber Sonderabfüllungen, wie sowas hier, wo mal ein einzelnes Fass einfach abgefüllt wird, wo man jetzt keine Serie draus gemacht hat. Aber auf jeden Fall, ich finde, das ist, wenn eine Flasche quasi den Tag ihres Releases nicht übersteht bei allen Händlern, bei einem Händler, dann kann man schon von einem kleinen Hype sprechen und damit auch von einer Hypeflasche.
Definitiv ist so eine kleine Hypeflasche, wenn man bedenkt, dass, also eigentlich sollte die Flasche heute rauskommen, die kam, glaube ich, ganz still und leise gestern schon raus und da ging es los. Also die ersten haben gemerkt, die Flasche ist online, die wurde vorher so ein bisschen angekündigt, dann haben die ersten Blogger drüber geschrieben. Wir haben auch ein Sample zugeschickt bekommen im Übrigen, daher nochmal vielen Dank, dass wir solche Sachen probieren können, auch bevor die auf den Markt kommen. Leider hat uns die Post einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja.
Sonst hätten wir den wahrscheinlich auch eher probieren können.
Also da auch nochmal natürlich von meiner Seite, liebe Arne, auch wenn wir uns persönlich nicht kennen, ich duze dich jetzt mal einfach so frecherweise. danke für das Sample und dass man sowas macht, natürlich dann auch Spaß.
Ja, und ich danke auf jeden Fall ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Melisa oder Melissa, mit einem S auf jeden Fall, und sie arbeitet nämlich jetzt seit geraumer Zeit für Wick und macht quasi die ganzen Kontakte mit Bloggern etc. pp. Also im Endeffekt Social Media wahrscheinlich den ganzen Marketingbereich. Und sie ist immer so lieb und schreibt immer nette E-Mails und schickt dann einfach mal ein Sample vorbei, was total cool ist. Und das ist natürlich so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, finde ich. Wir haben was Interessantes, worüber wir reden können. Ich habe ja auch noch einen Blog, wo dann kann ich natürlich was drüber schreiben. Und auf der anderen Seite, ich meine, die letzten Abfüllungen von Wick hatten es echt nicht nötig, weil wirklich immer so schnell weg. Ein paar findet man auf jeden Fall noch im Shop. Und da ist einer dabei, den ich zum Beispiel echt lecker fand. Und zwar war das auch, ich glaube, aus der Nymphs, also aus der Nymphs-Abfüllung. Und zwar, ein Glenmorray. 11 Jahre alt. Wirklich geil. Hätte ich auch nicht gedacht. War ich total.
Nein, ich lache aus was ganz anderem.
Warum?
Okay, erzähl doch mal.
Auf jeden Fall war ich da total überrascht. Hab den probiert. Hätte ich auch nie erwartet. Hat mega Spaß gemacht.
Größer 60 oder irgendwie erst 50 und ein bisschen? Von Volumenprozenten her.
Wie viel der hatte?
Ja,
sag mal. Volumenprozente.
Es gibt zwei davon. Er hat zwei Glenmorays mit 11 rausgebracht.
Okay.
Schwesterfass, also das erste Fass hat 60, über 60 und das zweite hat irgendwie nur 53.
Oder 51,1 sehe ich hier gerade.
Oder 51,1.
Okay. Ex-Bourbon-Fass.
Nein, ich lache aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben ja, also unser Podcast ist ja, das haben wir ja schon mehrfach betont, ja mit Abstand
Beste.
Der Beste, ne? Also ganz, ganz uneitel, und das muss man einfach objektiv so feststellen. Und bei aller Bescheidenheit, die der Tim und ich an den Tag legen, kann man das wirklich so sagen, dass wir Herausragendes hier leisten und da den besten Podcast machen. Aber es gibt schon damit draußen noch Menschen, die auch eine sehr, sehr verdammt, verdammt gute Arbeit leisten. Und das ist der Barrels and Casks. Ist das richtig so? Podcast? Ja. Das ist der Faro und
Micha.
Der Micha.
Grüße genau, an dieser
Micha
Stelle.
Micha und Faro oder Faro und Micha. Ich weiß gar nicht, ob in welcher Reihenfolge die sich immer so benennen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du die persönlich kennst. Ich kenne sie nicht. Mhm. Und, nee, okay. Wir kennen die nicht persönlich, aber wir sind da auch treue Hörer und hören uns da deren Folgen immer gerne an. Die machen so Einzelfolgen zu Abfüllungen und machen so Verkostungspodcasts. Sehr interessant, sehr gut gemacht, tolle Eindrücke. Und die haben in ihrer Top-5-Liste zu 2019, also einer von beiden, den Glenn Murray von Vic auf Platz 1 gepackt.
Ha!
Echt? Und kurze Zeit später wird er im Forum angeboten. Und rate mal, wer den sich gekauft hat.
Olli? Wirklich?
Und deswegen musste ich jetzt gerade lachen. Das ist ein paar Tage her.
Ach krass, ich habe den neulich...
Also der ist noch nicht mal hier. Ich habe überwiesen, der ist noch nicht angekommen. Also der ist noch nicht da, ist noch irgendwie auf dem Postweg. Und ja, von daher ist das fügen sich hier wieder mal so die einzelnen...
Ach, das ist ja witzig.
Die einzelnen Fäden zusammen. Es ist allerdings das erste Fass.
Okay.
60, oder 62 oder so.
Ja.
Das haben die als Fruchtbombe par excellence und tropische Früchte.
Ja,
und haben sie total gefeiert. Die kannten das zweite Batch aber auch nicht.
Wenn ich das nur richtig in Erinnerung habe. Der zweite ist auch so straightforward. Der hat, wie gesagt... Ganz, ganz schönes Teil. Einfach eine Bourbonfassabfüllung, die ist fruchtig, die hat Sahne und die hat Vanille. Aber das auf den Punkt. Es passt alles so genau zusammen, dass es halt einfach Spaß macht.
Ach Mensch, Tim. Gut, dass wir uns nicht abstimmen, weil sonst hättest du das natürlich gewusst. Sonst hätte ich dir natürlich erzählt vorher, dass ich das Ding gekauft habe.
Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, bei deinen Käufen, da blickt ja keiner mehr durch.
Keiner, das trifft es. Nein, Quatsch. Ich blicke da natürlich noch durch. Nein, so viel, das ist auch gar nicht so viel. Ich habe mich da sehr, sehr zurückgenommen in den letzten Monaten. Aber manchmal da purzeln einem ja so Flaschen, die schon längst nicht mehr auf dem Markt sind, so vor die Füße. Und ja. Das auch zu total vernünftigen, fairen Konditionen. Und dann denke ich mir auch, da musst du jetzt einfach zugreifen. Ne? Wenn ich weiß, dass Kollegen, die ich so zumindest aus der Ferne schätze, wenn die eine Flasche zu ihrer Flasche des Jahres machen und die kostet irgendwie 70 € über die zweite Welle aus von jemandem aus dem Forum, den ich namentlich auch kenne, also wenn ich weiß, wer dahinter steht, ja, dann kann man das machen.
Super. Definitiv. Wie gesagt, von mir so auch Geheimtipp. Richtig cool.
Ja, im. Sehr gut.
Naja, jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
Schade. Auf jeden Fall gibt es zumindest die zweite Abfüllung aus der Nymphs of Whiskey Collection Nummer 2. Gibt es noch zu kaufen, also wenn ihr Bock habt, macht das mal.
Ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer, ne? 70 € oder so?
60.
60 sogar nur.
Ja.
Ich habe 70 für den.
50, 90.
Ich habe 70 fürs Batch 1 bezahlt, glaube ich. Also vielleicht hat er da 10 € draufgeklebt, der Verkäufer, aber das ist auch völlig okay.
Vielleicht war das einfach teurer.
Das kann auch sein, das weiß ich nicht.
Ja, kann ja durchaus sein. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir waren ja gerade mit diesem Secret Spacer jetzt so ein bisschen auf dem Hype-Train. Wir haben lange keine Hype-Abfüllung mehr gesprochen und das Jahr ist inzwischen ja auch schon ein wenig vorangeschritten. Und wollen wir einfach mal?
Ja, immer.
Und jetzt, wo wir hier sitzen und aufnehmen, sind wir schon ganz hippelig, nämlich ein bisschen auf morgen. Und morgen ist nämlich...
Oh ja.
Soll ich das Datum mal nennen? Ich nenne das Datum. Morgen ist der 3. März 2020. Und für all diejenigen, die vielleicht so Interesse an einer bestimmten Eilerbrennerei haben, ist Anfang März immer ein besonderer Zeitraum, denn wir warten auf E-Mails und wir warten eigentlich immer auf diesen einen, ja, Dienstag, es war ja vom letzten Jahr ein Dienstag, auf diesen bestimmten Tag, wo nämlich die neue Artback-Komitee-Abfüllung auf den Markt kommt.
Man hat das nicht beim letzten Jahr, dieser Dienstag nicht funktioniert und dann wurde es einen Tag später oder eine Woche später erst gemacht?
Keine Ahnung, ich habe meine im letzten Jahr durch einen Fehler auf der Website am Montag bestellt.
Ich glaube, ich habe die dann irgendwie 2 Tage später erst, okay, wo der Tag verschoben wurde oder irgendwas. Das war auf jeden Fall letztes Jahr, glaube ich, erinnere so, meine ich mich zu erinnern, relativ konfus.
Ja.
Und ja, wenn ihr diese Folge hört, dann wird der Artback Day schon längst gelaufen sein. Von daher.
Nein, gar nicht. Der Artback Day ist ja erst im Mai.
Ja, aber der Verkauf für dieses Komitee-Release, von dem wir reden, genau, was jetzt morgen stattfinden wird. Jeder, der nicht gerade im Auto sitzt, und dann kann man ja immer noch ranfahren an der Raststätte, aber jeder der Whisky-Verrückten da draußen wird versuchen, morgen sich so eine Flasche zu ergattern.
Ja.
Und da gibt's, ich glaube, 12 oder 20.000, ich weiß es gar nicht, irgendwie sowas.
Keine Ahnung.
Also, es gibt auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine nicht so kleine Zahl, mhm, aber da irgendwie, ich glaube, die 10-fache Menge an Menschen versucht, online gleichzeitig in diesem Shop einzukaufen.
Genau.
Ist es halt für, also man muss halt irgendwie ab 5 Minuten vor 10 da eingeloggt sein, dann die ganze Zeit versuchen, immer wieder auf diese Seite zu kommen. Irgendwann steht dann da, Sie bitte warten Sie, machen Sie nichts mehr, Sie werden reingeroutet, und wenn man Glück hat, fliegt man nicht wieder raus, sondern landet dann im Shop, kann dann eine Flasche in den Warenkorb legen, kann dann den Bezahlvorgang umsetzen und kriegt dann aber auch relativ schnell, also Logistik können die, 3 Tage später ist die Flasche dann zu Hause.
Ach, 2.
Oder 2, ne? Das geht dann, das können die Hochzug richtig gut.
Ja.
Das scheint alles gut vorbereitet zu sein. Und dann wird der neue Artback
Black.
Das kannst du besser als ich.
Ja.
Black, also mit drei A's.
Ja.
Wird dann rauskommen in einem Rotweinfass. Ich weiß nicht, ob nur gefinished oder Vollreifung, keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht, ob das schon announced wurde, was da genau mit den Fässern passiert ist, aber es ist auf jeden Fall eine Rotweinreifung. Und ohne Altersangabe etwas über 50%, ist gar nicht so stark dieses Mal.
50,7,
genau. Und das ist verspricht auf jeden Fall was Spannendes zu werden. Und da werden wir uns, glaube ich, also ich werde versuchen, da irgendwie morgen auch mal 5 Minuten mich dem zuzuwenden, weil viel länger geht das auch gar nicht, dann ist das Zeug eh verkauft. Und aber das ist der Mega-Hype. Ich glaube, das ist der Hype überhaupt schlechthin. Der Hype des Jahres ist dieser Komitee-Release von Artback. Und da drehen die Menschen durch. Ich könnte mir vorstellen, dann nehmen sich Leute auch mal einen Tag Urlaub oder so, oder einen halben zumindest, um da irgendwie so ein Ding zu kaufen. Ne? Oder
naja, einen Tag
mit ihren, mit ihren 25 Accounts von der Oma und dem Onkel und der Tante oder so, dann irgendwie möglichst viele Flaschen zu bestellen.
Ja.
Was wir natürlich nicht machen, vernünftig wie wir sind, da reicht eine. Aber.
Also du bestellst eine?
Ich versuche morgen eine zu kriegen, ja. Ob ich die bestelle, weiß ich noch nicht, aber ich versuche das. Ich bin morgen am Schreibtisch und dann kann ich das mal zwischendurch probieren.
Ja. Also ich muss auf jeden Fall auch irgendwie eine bestellen. Ich muss mal schauen, dass ich zu der Zeit vielleicht irgendwie Zeit habe, ansonsten irgendwie vielleicht das ein bisschen später schaffe. Denn mir hat der Artback Grooves von vor 2 Jahren schon sehr, sehr gut gefallen, und das war ja ein sehr dunkel ausgebranntes Rotweinfass damals. Und was wir jetzt haben, sind, ich glaube, Pinot Noir Fässer aus Neuseeland. Und Neuseeland ist bekannt für
Tasmanische Teufel?
Nee, Schafe.
Schafe, okay.
Ja, das heißt, der Bogen wird hier wieder so ein bisschen gespannt. Okay. Der heißt Black. Schafe natürlich auch auf Eila, und so entsteht so ein bisschen so eine Verbindung natürlich zwischen den Fässern und dem Whisky. Die Marketingabteilung von Artback beziehungsweise Moët Hennessy leistet sehr, sehr gute Arbeit.
Ja, ich meine, das ist bei solchen Sachen, gehört ja das Storytelling auch dazu.
Total.
Wenn auf der Flasche einfach nur stehen würde, Pinot Noir Finish oder Vollreifung oder so, das wäre ja auch langweilig.
Ja.
Ne, sondern da gehört das Storyboard dazu. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, das finde ich irgendwie cool.
Man will das ja irgendwie auch.
Ja, klar. Man will auch ein bisschen drüber abketzen.
Ja.
Wenn es dann mal nicht so gut ist, dann kann man ein bisschen maulen über die weniger schlauen Leute da. Aber ich finde, also Design können die gut. Die Flaschen sehen eigentlich immer gut aus, die Komitee-Release-Pullen.
Total.
Und ich finde sowas auch immer lustig von der Story her. Ich finde es auf jeden Fall angenehmer als diese relativ anstrengenden Geschichten, die Highland Park immer so macht mit ihren ganzen
Nordischen Gottheiten.
Ja, nordischen Gottheiten oder halt, was ist das jetzt so? Ist das so White Trash Rocker Milieu oder so mit keine Tätowierungen Ahnung. Und so? Ich habe keine Ahnung, ich blick da auch nicht mehr so ganz durch. Aber finde ich auf jeden Fall dann eher anstrengend. Da finde ich sowas halt mit Geschichten, die so in sich gekapselt sind.
Ja.
Einmal im Jahr kommt die und dann ist gut.
Ja? Echt cool. Ja. Ich habe mir gerade mal so die Notes durchgelesen. Britischer Fruchtpudding, dazu Zedernholz und der Duft einer Zigarrenbox. Klingt schon ganz geil. Also als Nase Zedernholz finde ich eh irgendwie
sag cool. Sag nur mal das erste, britischer Fruchtpudding.
Ja. Also eher so eine bärige Süße, denke ich.
Okay. Ich weiß leider nicht, wie das heißt. Es gibt einen wunderbaren britischen Nachtisch, wo unten so eine Biskuitlöffel ausgelegt werden. Die werden dann mit Cognac getränkt und dann kommt da so Pudding und so Obst und so ein Kram drauf. Mhm. Und dann lässt man das
so
einen Tag ziehen.
Ja.
Und dann, das ist so eine typische holländische, eine typische britische Nachspeise.
Ja.
Und fällt gerade nicht ein, wie das heißt, aber das könnte britischer Fruchtpudding sein.
Ja. Ich freue mich auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall was sehr Leckeres.
Klingt so, als wäre das mal wieder genauso mein Fall wie schon. Also letztes Jahr, das war gar nicht meins. Aus dem Rumpf. Das
war Rum, ne?
Ja, das war der. Wie ist der? Ja, da geht's schon los.
Die Story war doch nicht so gut. Drum. Der Abweg-Drum.
Genau. Abweg-Drum. Der war nicht so mein Fall. Grooves dafür umso mehr. Und deswegen freue ich mich jetzt wieder so ein bisschen. Rauch und Rotwein finde ich ja ganz cool. Ist nicht jedermanns Sache. Wird auf jeden Fall total das Spalter-Ding werden. Kann ich mir jetzt schon vorstellen. Was jetzt schon irgendwie in den Foren los ist, da gibt's die eine Hälfte der Leute, die sind gerade total am Artback bashen. Die anderen sind irgendwie gerade so dabei, was habt ihr denn? Ihr wisst doch genau, worum es da eigentlich geht. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, das fetzt. Morgen wird's dann wieder heißen F5.
Ja, oder am Handy aktualisieren.
Oder so, ja.
Das ist die Frage, wo man gerade ist. Eine Autobahnraststätte ist dann wahrscheinlich eher dann das Handy gezückt.
Ja.
Aber das ist ja die Frage, was für Reiseplanung jeder hat. Nein, das wird bestimmt spannend und interessant und ich glaube, da wird der ein oder andere vor Ärger in die Tastatur oder ins Lenkrad beißen, wenn er dann im Auto sitzt. Oder eben halt sich freuen und sagen, haha, ich habe eine gekriegt. Und das ist ja, das Spielchen haben wir dann immer jedes Jahr, dass die eine bekommen haben, sich auf die Schenkel klopfen und diejenigen, die keine bekommen haben, dann entnervt ewig schwören, nie wieder einen Artback zu trinken und ihre Sammlung abstoßen. Und ich weiß nicht, das sind ja wirklich teilweise, wie nennt man das so, also wirklich emotionalste Ausbrüche mit verbunden.
Total, ne?
Das ist wirklich, wirklich, wirklich teilweise auch ganz amüsant mit anzusehen. Es gibt übrigens einen Konkurrenten, der schon released ist zu diesem Artback Black und zwar der Long Row Red, 13 Jahre.
Touché.
Das ist nämlich auch ein Rotweinfass.
Ja.
Allerdings ist es rauchig, ist es Rotwein, allerdings mit Alter. 13 Jahre, so alt wird der Artback nicht sein.
Ja, und der kam ja jetzt auch zuletzt erst raus.
Der ist, also ich würde mal sagen, man kann vielleicht von einem etwas zögerlichen Hype sprechen, weil wenn man das Kriterium nimmt, dass die Leute sich beim Whiskyhändler gegenseitig mit einer Waffe bedrohen, um eine der wenigen Flaschen zu bekommen, da kommt der Long Row Red nicht mit in diese Kategorie. Der war auf jeden Fall über mehrere Tage in verschiedenen Shops immer wieder erhältlich. Ich glaube, es gibt ihn jetzt immer noch.
Ja, klar.
9000 Flaschen weltweit, damit vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 500 bis 1000 in Deutschland. Sagen wir mal 500. Ja, 500 wahrscheinlich eher, ne? Aber es gibt ihn auf jeden Fall, wer ihn haben will, für einen höheren, für einen immer steigenderen Kurs. Ne, ich glaube, fängt dann irgendwie bei 90 Euro an und wir sind bei 130, 140 oder sowas. Und aber auf jeden Fall, es ist das gleiche Beuteschema, ne? Es ist fast stark, es ist Rotwein und es ist rauchig.
Das stimmt. Was haben wir hier? Chilenischen Cabernet Sauvignon.
Sauvignon.
Ja.
Sehr gut.
Mit 51,6 Volumenprozenten und aber, was ich jetzt immer wieder gesehen habe, nur zu bekommen im Bundle mit dem normalen Long Row Peated 46-prozentigen ganz normalen Standard von Long Row.
Also Bundeln ist natürlich eine Vertriebsmethode, die einem erfolgreich etwas mit aufdrängelt, was man ja eigentlich gar nicht haben möchte.
Yep.
Allerdings nicht unüblich.
Inzwischen ja.
Ich meine jetzt mal abgesehen von Thema Whisky, ne, ist halt Bundling jetzt nicht so ungewöhnlich, ne?
Macht ihr das in der IT auch?
Weil weißt du, dass ich in der IT arbeite? Das gibt's doch gar nicht.
Das hast du schon mal erzählt.
Nein, das gibt's natürlich da auch. Es ist so, dass muss man ganz klar so sagen, dass Vertriebsorganisationen jeglicher Art, und das ist im Lebensmittelhandel, das ist in der IT so, das ist aber eben halt auch in der Whisky-Industrie, ja Ziele auf bestimmte Verkäufe von Produkten haben. Ne? Und wenn du jetzt ein Produkt hast, was wie jetzt das in dem Fall ist, ein absoluter Renner ist, wo du weißt, da muss ich nichts für tun, das verkauft sich einfach. Es ist begrenzt auf eine gewisse Stückzahl und es wird sich verkaufen. Dann kannst du sagen, ich packe ein anderes Produkt dazu, was sich vielleicht nicht so gut verkauft. Und dann weißt du genau, weil die unbedingt ein Produkt haben wollen, kaufen sie am Ende auch das andere mit, auch wenn sie es eigentlich nicht benötigen.
Ja.
Ne? Das ist so sozusagen das ist aber auch egal, was das andere Produkt ist. Das muss jetzt nicht der Long Repeated Standard sein, das könnte auch irgendeine andere Flasche sein. Es geht nur darum, die Sachen zu bauen, die haben also sozusagen keinen inneren Zusammenhang. Es geht nur darum, mehr Umsatz zu generieren mit dem, weil du halt keinen Aufwand hast. Und du könntest das auch anders drehen. Du könntest auch sagen, du nimmst, du hast ein Ziel auf ein Produkt, du hast ein Ziel auf ein Produkt und du erreichst dein Ziel nicht. Oder du hast ein Produkt, da gibt's ein besonderes Incentive drauf für dich als Vertrieb. Du kriegst es meinetwegen, wenn du das verkaufst, kriegst du die doppelten Umsatz angerechnet. Dann könntest du sagen, okay, dann nehme ich ein anderes Produkt, was Kunden kaufen müssen, ne? Oder was sich nicht von selbst verkauft im Sinne von begrenzte Stückzahl etc., aber Kunden brauchen das irgendwann.
Ja.
Und dann verkaufe ich denen was anderes dazu und bundle diese Sachen, die auch wiederum nichts miteinander originär zu tun haben, um mein Produkt, wo ich jetzt gerade aber was von habe, wenn ich das schnell verkaufe, wiederum was, wenn ich das dadurch besser dreht.
Ja.
Und die dritte Form ist, also was bekannt ist bei Bundles, ist ja dann Mehrfachprodukte. Wenn du sagst, du kriegst es nur, wenn du zwei kaufst oder du kriegst es nur, wenn du drei kaufst, dann sagst du, ich will aber nur eins. Ich kann es ja nur einmal benutzen und sagen, ja, dein Problem. Wenn du es gibt, wir verkaufen das nur in Dreierpackungen.
Ja, ist halt in USA völlig normal. Ja.
Genau. Und
wenn man sich Läden anschaut, irgendwie wie Costco oder sowas, wo halt alles, also keine Ahnung, da kauft man, wenn man ein Stück Butter will, halt nicht ein Stück Butter, sondern 10 gefühlt. Ja. Dadurch gibt es natürlich irgendwie einen besseren Preis. Aber pass auf, was bei dem Long Row Red passiert ist, beziehungsweise haben sich ganz, ganz viele Leute beschwert oder einige haben die Händler schon angeschrieben und so weiter. Und einer unserer Lieblingshändler, der relativ häufig auch in unserem Podcast vorkommt, Marco Bonn, der hat eine ziemlich coole Zusammenfassung auf Facebook einfach mal verfasst. Der hat einen relativ langen Beitrag geschrieben, in dem er erklärt hat, warum auch er den Long Row Red, den neuen, als Bundle mit dem Long Row Peated verkauft.
Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, erzähl mal.
Nun, er möchte Red verkaufen. Er bekommt aber den Red nur, wenn er die gleiche Anzahl an Peated bei Springbank abnimmt. Ist jetzt nur beispielhaft natürlich an dem Produkt, weil es nun auch gerade irgendwie gepasst hat. So, die Brennereien leben davon, zum einen natürlich ihren Spirit zu verkaufen, und zwar geht der Großteil immer noch in Blends.
Also zumindest bei den großen Brennereien, die einen ordentlichen Ausstoß haben, würde
genau.
Ich auf jeden Fall sagen, ob es für Springbank gilt, würde ich jetzt, weiß ich nicht, aber ja, klar.
Springbank ist relativ klein, aber ja. Springbank hat ein Problem, dass nämlich Standards wie zum Beispiel der Long Row Peated im Vergleich zu diesen Sonderabfüllungen nicht so viel nachgefragt sind. Aber sie müssen die natürlich irgendwie auch verkaufen.
Offensichtlich erreichen die mit dem Peated ihr Volumenziel nicht, während sich der Long Row quasi von selbst verkauft, der Long Row Red von selbst verkauft. Da müssen die nichts
genau.
Tun, der schwimmt so raus und Long Row Peated liegt wie Blei im Regal oder zumindest kriegen sie das nicht so abgerufen.
Richtig. Oh. Und es ist außerdem so, dass natürlich dieser Long Row Red kommt einmal im Jahr raus. Das ist natürlich marginal, was da verkauft wird. Ist ja nicht viel. Deswegen nutzt man die Chance einfach, verkauft die als Bundle, wie du es gerade schon erklärt hast. Und es ist auch so, dass die Händler, also auch die deutschen Händler, die bekommen eine Kiste mit 6 Flaschen. Da sind 3 Flaschen Red drin und 3 Flaschen Peated. Die gibt's also auch nur für die Händler im Bundle zu kaufen. Und warum sollte dir jetzt ein Händler auf irgendwie, die bestellen 2 Kisten, 6 Flaschen Long Row Peated sitzen bleiben im Endeffekt, die sehr, sehr schwierig auch für die deutschen Händler, weil in kleine Händler zu verkaufen sind. Ja, deswegen sagen die, okay, wer den unbedingt haben möchte. Und die Nachfrage ist riesig. Die Leute kaufen es ja auch. Ne? Also das Bundle gibt es inzwischen für 120 Euro, ist so der Preis, bis 130 ist, glaube ich, so das, was gerade angesetzt wird.
Ich habe übrigens heute Nachmittag gesehen, der Long Row wird jetzt beim sehr großen deutschen Shop für 130 so verkauft, der Red.
Ja, das ist ja das Nächste.
Also ohne ein Peated dazu zu bekommen, ne?
Ja. Genau. Das, ich weiß nicht, ob da vielleicht, ne, die werden wahrscheinlich genug Kapazitäten haben, um den so zu verkaufen und dann quasi den Peated erstmal auf Lager zu stellen. Ist total interessant, ne? Also wie auch jetzt die Industrie sich irgendwie ändert, wie das funktioniert alles, also und auch die Hintergründe einfach mal anzusehen. Und wenn man, wie gesagt, so einen kleinen Shop irgendwie hat, kann ich mir das schon sehr schwierig vorstellen. Und dann würde ich das, also ich persönlich würde das auch nicht machen. Ich würde mir nicht das Lager vollstellen mit irgendeinem Spirit, der jetzt dann nicht ungeliebt ist, aber wo ich genau weiß, okay, der lässt sich eventuell relativ schwierig an Mann bringen.
Das Problem ist, du kriegst so eine Flasche nur über den Preis raus, ne?
Und, genau. Und
wenn du weißt, den müsstest du eigentlich für 39,90 rausbringen und dafür kaufen sich die Leute aber lieber ein Artback 10.
Ja.
Weißt du, das ist das Problem. Und dann, auch wenn der Long Row Peated vielleicht gar nicht schlecht ist. Also ich hatte den schon mal im Glas, aber ich habe jetzt auch keine bleibende Erinnerung. Also hat sich jetzt bei mir nicht eingebrannt.
Ja.
Aber ich will nur sagen, ich würde mir lieber einen Artback 10 kaufen als einen Long Row Peated.
Ja.
Weil ich halt eben lieber Sachen mit einem Alter drauf kaufe.
So. Mhm.
Und dann musst du dir entweder als Hersteller, also als Distillerie oder als Distribution, je nachdem welcher Großhändler dazwischen hängt, überlegen, wie kriege ich das andere Zeug auch in Volumen und dann bundelst du halt sowas, um dann dein einzelnes Longo-Volumen zu steigern. Das kann sein, dass das die Distillerie ist, kann sein, dass das der Großhändler ist, das weiß man halt nicht genau, aber weil die Großhändler haben ja auch Ziele bei den Distillerien. Ja, du, wenn du Großhändler bist und die sagen dir, okay, du musst im Jahr wenigstens 20.000 Flaschen Peated verkaufen und die haben jetzt meinetwegen, jetzt haben wir Jahresanfang, ne, aber man weiß auch nie, wie so ein Fiskaljahr ist, aber nehmen wir mal an, die wissen genau, die müssen jetzt eigentlich noch 2000 Units oder 8000 Units können die verkaufen, indem die halt zu ihren 8000 Long Row Reds einfach 8000 Peateds dazu packen, dann haben die ihr halbes Vertriebsziel fast schon erreicht. Ne? So ist jetzt ein fiktives Beispiel, ne? Aber dadurch kriegst du halt Volumen hin, klar. Ja.
Und aber das, was du zuvor gesagt hattest, dass der Long Row Peated ist jetzt, wie gesagt, blödes, das ist halt das Beispiel, was wir gerade nehmen, dass der dann nur über den Preis verkauft werden könne, ist auch das, was Marco Bonn geschrieben hat, nämlich, dass er es nicht einsieht, diese Flasche, die ist so breit verfügbar, die gibt's sogar im Globus um die Ecke und dort zu einem Preis, den unsere lokalen Händler, auch selbst die Online-Shops, nicht erreichen, weil entweder die Masse fehlt oder die einfach diese Preise aufgrund ihrer Größe nicht anbieten können. Ja, und dann müssten die diese Flasche Long Row Peated einfach mit Verlust verkaufen. Und das will man ja auch nicht. Und das möchte ich auch irgendwie einem kleinen Händler oder egal welchem Händler nicht zumuten müssen. Und dann verstehe ich es absolut, dass das im Bundle verkauft wird. Von daher, ich bin absolut nicht pro, aber ich weiß, warum das gemacht wird. Ich verstehe es auch irgendwo.
Pass auf, ich habe ja gerade den größten deutschen Shop angesprochen. Ich will den jetzt namentlich gar nicht nennen, ne? Aber den größten deutschen Fachhändler, der diesen Long Row jetzt für 130 verkauft, der wird ja auch Long Row Peateds dazu genommen haben. Der wird gesagt haben, egal, hau mir die Hütte voll, ich nehme alles. Dann verkauft er den statt für 100, für 130. Ja, dann macht er pro Flasche 30 Euro mehr EBIT als, oder meinetwegen statt 110, 130, 20 Euro mehr EBIT, dann kann der beim Long Repeated den nächsten Monat in seine Sonderaktion reinstellen, Whisky des Monats, und den für statt 39,90 für 29,90 raushauen. Dann hat er immer noch 10 Euro mehr verdient.
Ja.
So, um sowas zu machen, musst du aber halt ein gewisses Volumen auch hinbekommen.
Ja.
Ne, das geht natürlich nicht, wenn du zwei Kisten davon kaufst.
Meine Rede.
Ne? Und deswegen, das ist halt, ja, ich glaube, du hast völlig recht. Nein, also ich finde das ist halt, wie sagt man das, Vertriebsstrategie. Die ist auch legitim, die finde ich jetzt gar nicht anrüchig. Die geht halt davon aus, dass der Kunde eine gewisse Leidensfähigkeit hat, weil er unbedingt irgendwie ein Produkt haben will und dann in Kauf nimmt, was mitzukaufen, was er eigentlich nicht braucht oder nicht will.
Ja.
Und dann landet sowas halt beim nächsten Grillfest mit auf dem Tisch. Wenn du dich mit Nachbarn triffst oder weißt, naja, der kippt da im Zweifel Cola rein, oder die trinken da zu dritt so eine Flasche leer, wenn du nicht, und haben da ihren Spaß, ne? Das, für sowas wird dann ja sowas genutzt. Also zumindest glaube ich, dass die Leute, die Age wollen, die fast stark wollen und so, die Spezialitäten wollen, die werden Peter dann für so eine Gelegenheiten raushämmern. Mhm. Oder weiter verschenken oder was auch immer. Ne? Von daher, ich finde es alles nicht so schlimm, aber ich verstehe auch, warum es da Menschen gibt, die das nicht so witzig finden, weil die sagen, hey, ich muss hier was kaufen, was ich gar nicht haben will.
Ja, ja.
Das verstehe ich schon. Aber ist, glaube ich, in der Welt heutzutage nicht unüblich, im Vertrieb, wenn es darum geht, Dinge zu verkaufen.
Ja. Also ich finde es auch an sich eine interessante Sache.
Mhm.
Es war auch eine schöne Diskussion, überall mal mitzulesen, so was gerade so auch in den sozialen Netzwerken los war. Ihr könnt ja, ihr, die ja gerade so zuhört, einfach mal auf unserer Facebook-Seite einfach mal posten, was ihr davon haltet.
Das da, ja kommt der, Badge 2 Interaktivitäts-Tim, der euch auffordert, was zu tun. Den gab's
schon im Badge 1.
Ja, aber den Badge 2 soll da jetzt zu neuen Höhen kommen. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, dass du da ein bisschen mehr auch das Publikum einbeziehen wolltest. Ich würde sagen,
das stimmt.
Also unter denjenigen, die wo machen wir es? Bei Facebook oder
bei
was?
Bei Facebook.
Diejenigen, die bei Facebook sich zu dem Thema auf unserer Seite äußern, kann man das so sagen? Nee, ich weiß nicht, ja.
Die einfach kommentieren.
Die kommentieren bei uns, unter denen verlosen wir ein Dramwood-T-Shirt.
Oh. Ja, genau, das machen wir.
Ja, wir haben
sehr gut.
Ja, genau. Wir haben ja ein wunderbares Shirt liegen. In einem sehr, sehr geilen Olivgrün.
Cool.
Also nicht in irgendwie Standardfarbe, sondern richtig, sieht richtig gut aus, mit unserem Logo vorne drauf gedruckt.
In weiß.
In weiß, genau, dass man es auch erkennt. Und das Ganze kommt dann in der Größe XXL. Das heißt, es ist schon was für die großen Kerle, was ja, muss man sagen, in unserem Hobby eher der Standard ist. Da sind wir ja eigentlich nicht alle so eine ganz, so eine Lappen. Von daher, also wir haben die eine Größe XXL, und die würde ich hier gern sozusagen reinschmeißen. Wer sagt, ich bin eigentlich eher so eine M oder eine S, der kann es dann ja vielleicht auch weiter verschenken oder seiner, ich weiß nicht, wem weiter verschenken. Ich rede nicht um Kopf und Kragen, nein.
Es läuft auch als Nachthemd.
Also genau, genau. Der kann es auch als Nachthemd nutzen oder was auch immer. Auf jeden Fall Olivgrün, geile Farbe, geiles T-Shirt. Verlosen wir unter den Kommentatoren. Ihr müsst nichts tun, außer beim bei unserem Facebook-Profil euch dazu sowas mal zu äußern und mit kurz zu kommentieren, und dann geht das raus.
Genau. Am besten einfach unter die aktuelle Folge, die wir dort immer posten. Da können wir ein bisschen diskutieren. Ich mache das ja meistens. Olli ist ja da so ein bisschen, traditionell. Der schreibt immer Briefe und sowas.
Ja, du, das ist halt nicht meine Welt.
Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ja. Aber jetzt haben wir...
Schick mir Brieftauben oder sowas.
Jetzt haben wir ewig über Longrow geredet. Und wir sind eigentlich bei den Hype-Abfüllungen. Haben wir noch eine?
Ja, wir haben noch eine. Und zwar den Michel Couvreur Achates Ach, oder ja. Achatz, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Achates.
11 Jahre im Oloroso Sherry Butt gelagert.
Mhm. Hey, wir bleiben also bei Marco Bonn, merke ich gerade.
Wir haben ihn gerade zitiert und bleiben bei ihm. Genau, er und Whisky for Life in Frankfurt haben den Exklusivvertrieb.
Ja.
Und haben auch sich so ein Fass geteilt. Also die verkaufen beide diese Abfüllung.
Mhm.
Nur der Vollständigkeit halber sei Whisky for Life auch nochmal gesagt, in Frankfurt ansässig. Sowohl Ladengeschäft als auch Online-Store. Kommt mit etwas mehr als 53% daher.
Ja.
Und gibt den halben Liter für 89 Euro.
Phew.
Ja. Gibt eigentlich ausreichend Flaschen und ist auch aufgrund der Kostenstruktur jetzt nicht so ein super Schnelldreher, aber ich glaube, das wird nicht mehr so lange durchhalten.
Der war schon ausverkauft. Und jetzt kam irgendwie vor ein paar Tagen nochmal eine Nachlieferung und da gab es dann nochmal ein paar obendrauf. Und ich sehe gerade, warte mal kurz, 590 Flaschen. Das ist schon ordentlich.
Das ist schon viel.
Ja, man muss nochmal 30 Magnum-Flaschen, die ja geil sind.
Ja, aber eine 1,5 Liter Flasche von dem Zeug, also das ist schon irgendwie, da weiß ich nicht, ob man sowas nachher aufmacht, ne?
Das kannst du mal bei einer Messe machen und jedem Messebesucher irgendwie so 2 Zähler.
Für Messen geht sowas, glaube ich. Da kannst du so eine Flasche aufmachen. Ansonsten kannst du sowas eigentlich nur in die Bar stellen. Ne?
Ja.
Ich meine, klar, so ein Overaged würde man auch im Laufe der Zeit irgendwie klein kriegen. Ne? Aber ja. Es ist auf jeden Fall so, dass der nicht unbedingt kostengünstig ist. Allerdings sind Single Casks aus dem Hause Couvreur auch sehr, sehr selten.
Ja.
Und wenn man sich die Preisstruktur bei diesen Dingern anguckt beim Couvreur, ist man da, glaube ich, gut bedient. Ne? Also der klebt, darf aufgrund dieser kleinen Produktion und diesen wenigen Fässern da immer auch ein viele, also die meisten sagen fairen Preis, aber das ist jetzt auch keine billige Spirituose mehr. Ne?
Auf gar keinen Fall.
Ne? Und aber ich glaube, die Kommentare sind sehr positiv und sollten das Preis, also das, diesen Preis für die Leistung rechtfertigen. Okay. So zumindest hört man.
Ja, ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich kenne,
wieso die Stimmen jetzt waren. Hast du mal irgendwie was gehört? Du schaust ja, ich glaube, mehr als ich auch mal so YouTube-Reviews und sowas. Kamen da schon ein paar Stimmen, die was gesagt haben?
Da habe ich ehrlicherweise noch nicht ein einziges gesehen. Ich habe nur im Forum bei uns ein bisschen gelesen und da war an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass er halt anders ist.
Ja.
Und aber gut. Also er wurde da als kaufenswert beschrieben.
Okay. Ja, das wäre halt mal eine Überlegung wert, ne?
Ja, und das ist ja schön, dass wir auch mal was hier besprechen, was noch erhältlich ist. Also wie gesagt, der Long Row Red ist ja auch noch erhältlich, der Couvreur. Und ja, wer da leer ausgeht und noch keinen Couvreur hatte, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich den Overage zu holen. Sowohl die 43% als auch die 53% Variante.
Aktuell 52.
Sorry, aktuell 52. Bei mir hat sich die 53 eingebrannt, weil meine erste Flasche ein 53er war. Absolut zu empfehlen. Wunderbare Sherry-Whiskys. Mit das Beste an Sherry fast gereiften Whisky, was man so auf dem Markt bekommen kann, finde ich, für das Geld.
Naja, die verwenden nun mal wirklich alte Fässer, die es halt sonst eigentlich gar nicht mehr gibt. Die gibt es halt einfach nicht. Ich meine, alles, was wir an Sherry bekommen, selbst die Sherry-Abfüllung von McKellen, die haben irgendwie eine eigene Bodega gekauft, wo irgendwie Opfer-Sherry geproduziert wird und so.
Ich glaube auch, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, ich glaube sogar, dass für diesen Achatz ein 80 Jahre altes Sherry-Fass genutzt wurde. Wenn ich mich da nicht
so irre. Alles, das ist bestimmt nicht mehr gut.
Das heißt ja nicht, dass da immer der gleiche Sherry drin lag, 80 Jahre. Ne?
Ja.
Das weiß ich halt nicht. Aber ich glaube, das war so ein ganz altes Sherry-Fass, was sie dafür genutzt haben. Und das ist ja so der Stil von Couvreur, quasi in Spanien über diese Kontakte, die der Michel Couvreur sich ja seit den 80ern, der lebt nicht mehr, aber die er sich seit den 80ern oder 70ern aufgebaut hat,
ja,
dort eben noch Bodegas, Güter zu finden, die ihm da auch sowas noch verkaufen. Ne? Also Fässer, die eigentlich in dem Sinne gar nicht verkäuflich sind oder die man nicht rausgibt oder sowas. Ne?
Ja.
Und an sowas kommt er halt irgendwie noch ran und kommt auch sein, ich glaube Schwiegersohn ist das oder so, der das Ding, den Laden heute führt, weiß ich gar nicht genau, aber die kommen auf jeden Fall immer noch an solche Fässer ran. Aufgrund dieser alten Verbindungen und das ist schon was sehr Außergewöhnliches und Besonderes, dass man so halt, glaube ich, nicht wiederfindet. Von daher kann ich das auch nur empfehlen. Die nicht alle Sachen von Couvreur sind gut, aber alles in einer etwas gehobeneren Preisstruktur. Also ich glaube, diese 30, 40 Euro Abfüllung, da höre ich immer nicht so Gutes drüber.
Gibt's auch?
Ja, gibt so 4 Jahre alten Grain und so ein Kram. Das ist aber, das soll alles relativ bissig sein und nicht so gut. Das ist so eher was für den französischen Markt und für den italienischen Markt, die halt gerne junges, bissiges Zeug trinken. So. Nix für Mamas jung.
Ach, manchmal. Sehr schön. Okay, ja, aber der Hype ist jetzt ja überschaubar, würde ich hier sagen.
Ja, das ist der, ich glaube, der Preis ist halt auch für einen halben Liter 90 Euro. Da bist du dann halt für eine 0,7er Flasche irgendwie bei 120 und das ist dann auch schon wieder viel Geld, ne? Für einen Elfjährigen. So, wollen wir uns nochmal unserem...
Ich habe gerade nochmal reingerochen.
Unserem, wie ich vorhin sagte, Glenrothes widmen.
Ja, es ist bestimmt ein Glenrothes.
Ja, jetzt, wo ich das schon hier so vollmundig behauptet habe, wäre schlecht, wenn nicht, oder? Ja. also McKellen schließe ich aus.
Ja. Arne, schreib doch mal eine Nachricht, ob das einer ist.
Fände ich auf jeden Fall geil.
Also, jetzt.
Aber Arne wäre von der T-Shirt-Verlosung ausgeschlossen.
Nein.
Nein?
Nein.
Komm.
Können Arne?
Nicht, ja, wir können auch keine Händler unser T-Shirt geben, das ist doch für die Fans.
Na und? Klar, wenn der mit erzählt, warum soll er kein T-Shirt bekommen? Wir kriegen doch auch Samples.
Ja, okay. Ist aber noch was anderes.
Ja. Wir losen das aus. Ich suche nicht aus. Wir losen aus.
Ja, du hast recht. Aber ist dir die Frage, wer in eine Lostrommel kommt? Aber nein, du hast recht.
Ja.
So what?
Kann ich gerade sagen. Es gibt ja auch noch den Privatmenschen, der nicht hinter dem Shop steht.
Den sehe ich nicht. Nein, alles gut.
Passt in schon. Der Tat, die Nase gefällt mir jetzt besser als zuvor.
Entspannter, angenehmer, gesetzter.
Ja, wir haben Wasser drin und der stand halt eine Weile. Ja.
Er hat den Krawall so ein bisschen abgelegt, ne? Der hat sich draußen ein bisschen beruhigt und jetzt kommt er wieder rein in den Club und
verteilt Vollmilchschokolade im Übrigen.
Genau.
Schöne Vollmilchschokolade. Ja, ist schon so ein bisschen fruchtig.
Ist er kommt ein bisschen, ne?
Die Frucht geht für mich sogar noch ein Stück weiter zurück. Sie ist noch so ein bisschen da, aber nicht mehr viel, ne? So eine leichte Säure habe ich. Und ansonsten überwiegt wieder so ein bisschen das Süße.
Ja.
Und diese, ich weiß nicht, hatten wir das Toffee-Note genannt?
So ja, in der Richtung, ne? So diese Fatsch-Toffee. Mhm.
Aber wie gesagt, bei dem Ben Nevis, den wir vorhin schon genannt hatten, fand ich das mega unangenehm. Hier finde ich es, ist es gelungener, passt besser zum Gesamtbild.
Ja. Beim Ben Nevis, vielleicht liegt es beim Ben Nevis daran, dass dieses Fassgemenge, das war ja Rotwein, Sherry, da ist ja irgendwie alles zusammengekippt, was die irgendwie gefunden haben noch in der Distillerie oder freigegeben bekommen haben für diese Abfüllung, dass das nicht genug gewattet war oder irgendwas. Auf jeden Fall fand ich das extrem alles, es waren so divergierende, wenig gut in sich schlüssige Aromenspektren. Ne? Ich fand den einfach so, der war krawallig, der war kantig, der war mir zu wenig gefällig.
Mhm.
Und das ist schon was anderes. Ich probiere jetzt auch mal.
Also der Secret Space hat er gerade auf der Zunge. Wie gesagt, ich habe relativ viel Wasser dran gemacht. Jetzt kommen so ein bisschen auch mehr die Beeren durch, leichte Röstaromen. Immer noch, ja, dieses Fudgige, würde ich sagen. Das trifft es am ehesten, glaube ich. Es zieht sich durch, definitiv. Der Abgang ist relativ lang. Also ich würde jetzt so sagen medium bis lang irgendwie, wenn man es am besten beschreiben sollte. Und das Da ist immer noch dieses Fatsch, das habe ich auch da weiter. Ich erinnere, was ich jetzt so ein bisschen habe, ist eine Orangenschale im Abgang. Dieses Bittere ein bisschen und definitiv ist auch das Holz dauerhaft so unterschwellig, habe ich immer so Holz, 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 Holz.
Ja. Er ist so, also der ist schon sehr heavy auf der Eichenseite. Mhm.
Aber ich mag Eiche.
Ja, ich mag auch Eiche. Ich bin auch ein Eichenmann, von daher alles gut.
Ein Eichenmann.
Mir ist der ein bisschen, also ich mag, mich schreckt so auch diese Fatschnote so ein bisschen ab. So, ja. Das ist nicht so meins.
Ja.
Aber.
Verstehe ich total.
Nein, man kann den ruhigen Gewissens empfehlen und, das ist auch, glaube ich, ein Geschmack, der vielen, vielen, Sherry-Freunden zusagt, so, ne? Mhm.
Na prima, sehr schön.
Wunderbello. Haben wir es mal wieder geschafft.
Wir haben gerade einfach mal eine komplette Folge nur mit Halbabfüllung verbracht. Denn wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, wo stehen wir denn gerade? So ungefähr Stunde? Stunde 10. Okay, ich denke, dann war das eine wunderbare, es war wie ein Zweier-Stammtisch.
Tim, ich habe hier gerade schon wieder einen Herzklappenabriss bekommen. Wenn du sagst eine Stunde und ich gucke bei mir und ich sehe eine Stunde 10, weißt du, ich habe gedacht, scheiße, jetzt hat er wieder irgendwas. wir sprachen von den Technikproblemen, ne? Das ist halt, jetzt habe ich gedacht, wir haben wieder 10 Minuten Divergenz da drin. Das kann nicht sein.
Ja.
Nee, ich bin gerade hier kurz gezuckt, ne? Also wie gesagt. Ja.
Alles gut.
Alles gut.
Nee, wunderbar. Läuft bei uns.
Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart oder dabei seid. Batch 2 am Start. Wir machen
Folge
weiter.
Durch.
Erste Folge, genau.
Sehr schön.
Halb Sonnen.
Haltet die Ohren steif. Wie gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Wünsche habt, ob länger oder kürzer, wenn ihr bestimmte Themen einfach mal besprochen haben wollt, sehr, sehr gerne per Kommentar bei Facebook. Wir haben auch E-Mail-Adressen olli@dramgood.de.
Schreibt lieber Tim.
De oder tim@dramgood.de oder für unabhängig von uns beiden, dann bekommen wir es nämlich beide, hello@dramgood.de und das werde ich auf der Webseite noch preisgeben. Ich habe auch ein Postfach für uns eingerichtet, unter dem ihr uns erreichen könnt, wenn ihr uns mal einen Brief schicken wollt. Wow. Fanpost. Nein, kleiner Spaß. Postfach wird es wirklich geben. Wird dann irgendwie auf unserer Seite zu sehen sein.
Ich stehe dann auch, wenn ihr Brieftauben schickt, stehe ich auf meinem Balkon und werde so einen Falken losschicken, der dann die Brieftauben einsammelt.
Ja.
Damit auch keine Post verloren geht.
Das wird super. Hm? Wir freuen uns auf jeden Fall auch auf die nächsten Folgen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und immer schön Dram gut hören. Ciao, ciao.
Ciao.